Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz. Die Allianz ist vielfältig und die Podcasts unserer Mitarbeitenden sind es auch. Gesundheitstipps, Infos zum neuen Lernen, Einblick in agile Arbeitsweisen oder zum Diversity Management in der Allianz. Dazu und zu vielen weiteren Themen gibt es Podcasts, die ursprünglich für eine interne Hörerschaft entwickelt wurden, die aber auch für viele von euch da draußen interessant sein dürften. Hör doch einfach mal rein und wenn es dir gefällt, dann abonniere uns doch einfach. Disclaimer: Die Inhalte liegen in der Verantwortung der jeweiligen PodcasterInnen und sind nicht unbedingt die offizielle Sichtweise des Unternehmens. Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
Herzlich willkommen zum dritten Teil und letzten Teil unserer Longevity-Serie. Sie hören den Allianz Gesundheitstalk, den Podcast der Allianz privaten Krankenversicherung rund um Gesundheit, Prävention und Geschichten, die bewegen. Ja, auch im dritten Teil spreche ich mit Thomas Schulz, Reporter der Spiegel-Chefredaktion und Autor des Bestsellers Projekt Lebensverlängerung. Im ersten Teil haben wir über die Wissenschaft des Alterns gesprochen. Im zweiten Teil ging es um den Lifestyle, also um Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stress. Und heute geht es um das Zukunftsthema Technologie und Langlebigkeit, die Zukunft des Alterns. Ja, wir gehen unter anderem darauf ein, welche Rolle spielen Wearables, wie wird künstliche Intelligenz eingesetzt und was bedeutet digitale Medizin? Was ist heute schon möglich und was kommt als nächstes? Thomas, schön, dass du auch beim dritten Teil wieder bei mir bist.
Sehr Hallo. Gerne.
Ja, heute wird sozusagen technologisch und wir wollen so der Frage auf den Grund gehen, warum spielt Technologie eine immer größere Rolle in der Longevity-Debatte? Deswegen vielleicht erstmal die noch spannendere Frage an dich. Hat sich das Altern durch die Technologie bereits messbar verändert?
Klar, überhaupt, dass wir Altern verstehen können, ist ja erst durch Technologie möglich geworden und inzwischen gibt es so viele verschiedene technologische Errungenschaften, die Einfluss darauf nehmen, wie wir Medizin praktizieren einerseits, aber wie wir auch unsere Biologie verstehen. Das beschleunigt alles, also das, was in der Krebsforschung möglich geworden ist in den letzten Jahren und auch schon in der Praxis der Krebstherapie ist eben nur durch Technologie möglich geworden, dass wir Krebs deutlich besser verstehen. Wir setzen jetzt schon künstliche Intelligenz ein, seit Jahren, um neue Medikamente zu entwickeln, aber auch um Krankheiten zu diagnostizieren. Das hätten wir uns vor 10-12 Jahren nicht vorstellen können, dass wir so schnell dahin kommen, dass tatsächlich Maschinen inzwischen Krebserkennung, Krebsfrüherkennung leisten können in einer Art, wo viele Ärzte nicht mehr mitkommen oder es ihnen gar nicht so möglich war. Das sind schon große Errungenschaften, das beschleunigt sich gerade enorm wird die Medizin auch in den nächsten 10 Jahren sowieso auch in den weiteren Jahrzehnten ungeheuer verändern.
Ja, vielleicht machen wir erstmal weiter mit den Dingen, die wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer auch kennen, nämlich die sie am Handgelenk tragen oder auch am Finger, Wearables, wie es so schön heißt, also Smartwatches, Fitness-Tracker, die messen ja mittlerweile wirklich alles Mögliche. Ja. Welche Daten liefern diese Geräte eigentlich wirklich zuverlässig, so dass ich auch was damit anfangen kann als Laie?
Gut, klar, Herzfrequenz, das wissen wir ja alles. Das ist natürlich vor allem erstmal als Fitnessgeräte taugen sie halt natürlich heute schon sehr viel. Ich kann meine eigene Fitness ein bisschen steuern, ein bisschen beeinflussen. Aber die neuen Generationen messen vor allen Dingen ja auch unsere Schlafleistungen. Das ist schon mal ganz gut. Also ob es die Apple Watch oder der Aura Ring oder das Swoop Armband irgendwie ist. Also am Ende leisten die alle das Gleiche, dass sie genau messen, wie die Erholung im Schlaf läuft. Das geht vor allen Dingen über einen Wert, der in der Medizin schon auch lange bekannt ist. Herzfrequenzvariabilität ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, dem einen oder anderen aber auch noch nie gehört. Tatsächlich ist es ein relativ wichtiger Marker, der feststellt, wie fit unser Nervensystem eigentlich ist. Also umso variabler der Herzschlag ist, umso besser eigentlich. Also nicht umgekehrt, umso gleichmäßiger, sondern umso variabler ist, weil dann kann sich der Körper immer einstellen auf Stressbelastung. Mhm. Stressbelastung kann halt psychischer Stress sein, Büro, Alltag und so weiter, oder halt eben auch Bewegungen. Deswegen messen Sportler das zum Beispiel schon eben sehr lange, weil für sie es wahnsinnig wichtig ist, wie der Körper eben auf den Sportstress reagiert. Erholt sich der Körper? Bin ich fit für eine neue Trainingseinheit? Bin ich fit für eine neue Belastung? Oder bin ich das nicht? Und deswegen ist es auch kein Zufall, wer so ein bisschen drauf achtet, im Fernsehen, so Tennisstars wie Alcaraz, gerade Nummer zwei der Welt, aber auch Fußballer wie Ronaldo tragen dieses Armband zum Beispiel, um auch festzustellen, wie sind meine Erholungswerte, wenn ich mich belaste, wie kann ich die nächste Trainingseinheit gestalten. Ich muss aber nicht nur Sportstar sein, um das zu machen auch. Also ich nutze es zum Beispiel in meinem Alltag eben sehr. Ich spiele viel Tennis, aber mache auch andere Sportarten, und vorher kannte man das nur so vom Körpergefühl, dass man sagt, boah, heute fühle ich mich aber echt irgendwie überhaupt nicht frisch. Das kann man inzwischen mit diesen Geräten sehr, sehr genau ablesen, ob man sich erholt hat, ob man übertrainiert ist, ob man sich vielleicht mal einen Tag Pause gönnen sollte. Muss man das haben? Nee, aber es hilft, um zu sehen, okay, wo ist denn mein Körper? Wie kann ich meinen Körper fitter machen? Wie kann ich ihm dabei helfen, sich besser zu fühlen? Wie kann ich mir dabei helfen, meinen Fitnessalltag besser zu gestalten?
Also vor allem, wenn ich mich auch damit auseinandersetzen will, ich will jetzt mich beobachten oder ja besser einschätzen können, nicht nur vom Gefühl her, wie Sport zum Beispiel
auch. Genau, aber auch zu sagen, heute brauche ich eine Pause. Das ist viele Menschen, gerade wenn sie anfangen, Sport zu treiben, gefallen ins Übertraining, sie machen zu viel, merken, dass sie sich eigentlich schlechter fühlen als vor dem Sport und dann sagen, ja, Sport mache ich nicht mehr, das ist ja doof, ich fühle mich ja schlechter. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch zu viel trainiert. Das ist manchmal auch gerade für den Einstieg oft leichter zu sagen, okay, das ist der richtige Punkt. Diese Geräte können das mit Hilfe von KI ziemlich genau analysieren, geben dir auch Tipps und sagen, hey, pass mal auf, vielleicht machst du morgen mal nur eine halbe Stunde. Das war eine gute Trainingseinheit. Die können dir einen Bereich geben deiner Belastung. Belaste dich heute nur so viel, morgen so viel. Das kann sowohl ambitionierten Hobbysportlern helfen, aber auch gerade Einstiegssportlern nochmal zu sagen, okay, pass mal auf, heute 10 Minuten joggen, morgen vielleicht schon 15, übermorgen mal Pause. Es hilft einem besser, den Körper in Schwung zu bringen und keine Fehler zu machen. Das finde ich schon ganz gut.
Ich würde jetzt gerne nochmal drauf eingehen, ob deiner Meinung nach so ein Self-Tracking auch nach hinten losgehen kann. Also wenn ich dann vielleicht zu sehr drauf achte, wie ist jetzt meine Sauerstoffsättigung in der Nacht oder die Uhr sagt mir jetzt, ich habe heute aber nicht so gut geschlafen.
Wie alles Extreme ist zu viel dann natürlich auch nicht gut. Man kann sich natürlich drauf fixieren und alles mache ich irgendwie nur noch nach irgendwie den Daten, die mir da geliefert werden, und ich mache mich abhängig davon, was mir so ein Gerät sagt. Nee, am Ende ist es ja nur eine Hilfe für mich, mein eigenes Leben vielleicht ein bisschen mit Hilfe von Daten genauer auszurichten. Aber wenn ich zu viel von all dem mache, also so intelligent sind die Geräte natürlich am Ende irgendwie auch nicht. Dann kann man sich natürlich auch schnell wieder davon frei machen. Ich habe mich zum Beispiel auch lange dagegen gesträubt, irgendwie meinen Schlaf zu tracken, weil ich dachte, Mai, lass mich wenigstens im Schlaf mit dem Kram in Ruhe. Aber inzwischen denke ich so, ja, ich finde es eigentlich ganz interessant zu sagen. Und naja, man merkt halt natürlich dann auch, und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, es nur mal vor Augen gehalten zu bekommen, so nach zwei Nächten, wo man dann doch länger mit Freunden aus war oder der Biergartenabend lang wurde und es dann doch noch die eine oder andere halbe mehr war, kann man das schon sehr, sehr genau ablesen, wie es einem da am nächsten Tag geht. Ja.
Also an der richtigen Stelle eingesetzt ein gutes Werkzeug.
Ja, genau, so kann man es sagen.
Sehr gut. Technik spielt natürlich nicht nur für uns privat eine Rolle, wie wir die einsetzen, sondern auch bei der Medizin. Welche Rolle spielt denn KI in der Altersforschung? Und vielleicht auch nochmal drauf eingehen, was kann KI eigentlich, was Menschen, Ärzte zum Beispiel nicht können?
Ja, also genau, Diagnostik hatten wir schon mal kurz angesprochen, aber was KI schon lange gut kann, ist Muster erkennen. Oft eben auch Bildmuster. Bis jetzt sind vor allem ja Radiologen mussten früher tatsächlich alle möglichen Bildmuster, sei das nun aus dem CAT-Scan oder aus dem MRT oder einfach auch aus einfachen Röntgenaufnahmen ziemlich genau selber erkennen, aus Erfahrung, was ist zum Beispiel vielleicht ein entstehender Tumor, was ist kein Tumor. Da spielten die Erfahrungswerte eine große Rolle, tun sie heute auch noch, aber das können Maschinen inzwischen eben sehr, sehr gut. Und die können auch kleinste Muster erkennen, die für einen Mediziner fast gar nicht zu erkennen sind.
Okay.
Das heißt, unsere Diagnostik ist in den letzten Jahren schon sehr viel, sehr schneller, sehr genau geworden, auch insbesondere Krebs schon früher zu erkennen, einfacher zu erkennen, was eine große Rolle spielt, weil für erfolgreiches Therapieren von vielen Krebserkrankungen eben die Früherkennung eine Rolle spielt. Wenn man Krebs zu spät erkennt, ist er ja viel schwieriger in den Griff zu bekommen als früh. Deswegen sind aber auch in vielen Bereichen eben tatsächlich die Statistiken besser geworden. Also Krebs ist in vielen Bereichen besser zu therapieren, weil wir halt eben früher erkennen und weil wir viele Medikamente haben, die eben, wie man Krebs früh erkennt, halt besser therapieren können. Und da sehen wir große Fortschritte und da werden Maschinen auch immer besser dabei. Das ist so das, was wir schon aus dem Alltag heute kennen. Vieles kommt aber jetzt auch im Hintergrund dazu, zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Krebsmedikamente, aber auch anderer, viele anderer Medikamente, wo wir festgestellt haben, wir erkennen unsere Biologie inzwischen sehr viel genauer. Zum Beispiel eine Sache, die an denen seit Jahrzehnten geforscht wird, nämlich wir sehen menschliche Proteine in ihrer dreidimensionalen Form aus. Das ist total wichtig, weil wir, wenn wir neue Medikamente bauen wollen, müssen wir wissen, naja, wo muss denn so ein Medikament dann an so einem Molekül im Körper andocken? Das klingt jetzt ein bisschen fremd, aber wir erinnern uns an Corona. Das Spike-Protein haben wir ja alle vielleicht noch so ein bisschen vor Augen, dieses Ding mit den abstehenden Säulen da. Da wussten wir halt eben, wie dieses Spike-Protein aussieht. Warum ist das wichtig? Weil wenn ich einen Impfstoff bauen will, der eben dafür gemacht ist, dieses Spike-Protein klein zu halten, dann muss ich halt wissen, wie dieses Spike-Protein aussieht. Wenn wir nicht gewusst hätten, wie das aussieht, wenn wir es erst hätten erforschen müssen, hätte der Impfstoff unter Umständen halt eben Jahre länger gebraucht. Da wussten wir es aber schon aus früherer Forschung. Das gilt eben aber auch für viele andere Therapeutika, die ich entwickeln will. Wenn ich ein Medikament bauen will, das irgendwo andockt an einem Krankheitserreger oder anderswo im Körper, muss ich wissen, wie dieses Protein aussieht. So, deswegen jahrzehntelange Forschung. Ist uns aber irgendwie in Jahrzehnten tatsächlich nur schwer gelungen und wir haben tatsächlich nur ein paar hundert Proteine wirklich entziffern können. Und dann sind vor ein paar Jahren sind dann halt eine Reihe KI-Forscher losgegangen und haben gesagt, naja, das ist ja eigentlich auch nur ein Muster erkennen und haben halt die Maschine damit gefüttert, wie bis jetzt irgendwie so dreidimensionale Proteine erkannt worden und ausgeworfen worden sind und die haben das in der Maschine gegeben, mach das doch mal mit dem Rest der menschlichen Proteine. Und das haben die dann halt innerhalb von einem Jahr, haben sie einfach alle menschlichen Proteine dreidimensional entziffert. Also in einem Jahr eine Reihe KI-Forscher, die keine medizinische Vorerfahrung haben, haben das Problem gelöst, an dem seit 70 Jahren gearbeitet wurde. Und dann im nächsten Schritt haben sie dann halt einfach noch auch alle Proteine aus der gesamten Lebenswelt, also auch von Tieren und Pflanzen entziffert, irgendwie, was dann nochmal eine ganze Menge mehr sind. So, und danach kommen jetzt irgendwie auch alle anderen molekularen Bestandteile, die man da so entziffern kann und wie die sich im Körper miteinander unterhalten und wie sie aufeinander reagieren. Das sind alles so Sachen, da war gar nicht dran zu denken vor 5, 6, 7 Jahren. Führt das jetzt dazu, dass wir morgen 10.000 neue Medikamente zugelassen haben? Nein, aber das Grundverständnis ist so viel größer geworden, dass es tatsächlich in der Praxis eben schnell eine Rolle spielt. Ein Beispiel, diese Technologie, die hilft, Proteine zu erkennen, diese KI-Technologie hat sich auch BioNTech zum Beispiel angeeignet, die ja zurück in die Krebsforschung gegangen sind. Und Ugur Şahin, der Gründer von BioNTech, hat mir schon vorletztes Jahr mal gesagt, dass das in vielen Fällen ihre Forschung 10-mal schneller macht und teilweise auch 10-mal billiger, als in den bevor man diese Technologie einsetzen könnte. Und so eine Beschleunigung um das Zehnfache in Teilen der Forschung, das ist einfach wahnsinnig messbar. Das merkt man halt, da kommen halt einfach schneller neue Medikamente heißt nicht morgen 100 neue, aber vielleicht ein Medikament, was eben noch 10 Jahre gedauert hätte. Du hast halt einfach die Grundlagenforschungszeit halbiert.
Ja.
Und das werden wir nach und nach in vielen, vielen Bereichen merken. Und das ist nur eine Technologie, die gerade entsteht. Davon gibt es noch 10 andere.
Wahnsinn. Und so kriegt man das tatsächlich gar nicht mit als Laie. Also
nee, aber wenn wir mal drüber nachdenken, kriegen wir zum Beispiel mit, dass in den letzten 10 Jahren ganz viele epochemachende Schritte auch in der Krebstherapie passiert sind, in die vorher passierte eben jahrzehntelang nichts. Also das Immuntherapie ist heute ein Standardinstrument, ist für uns alle schon irgendwie längst bekannt, aber vor 10 Jahren war Immuntherapie brandneu, hatte keiner auf dem Schirm.
Und sehr teuer wahrscheinlich.
So, und da kommen jetzt ganz viele andere. Jetzt kommen Krebsimpfstoffe als nächstes Thema, die auch die Entwicklung eben durch solche neuen Technologien wahnsinnig beschleunigt werden. Dasselbe gilt auch für die Früherkennung in vielen Bereichen. Mhm. All das ist eben halt auch nur mit komplexen KI-Algorithmen und riesigen Rechenaufwand möglich, der uns jetzt halt eben zur Verfügung steht. Und der nächste große Bereich ist ganze neurodegenerativen Erkrankungen, also Alzheimer, Parkinson, in denen es ja wahrlich an Durchbrüchen mangelte in den vergangenen Jahrzehnten, aber die jetzt auch immer besser verstanden werden und da wird dann auch einiges kommen.
Mhm. Wahnsinniges Potenzial, vielleicht auch an der anderen Stelle mal ein Risiko oder eine Schattenseite, Stichwort Datenschutz oder auch Fehldiagnosen, hast du da irgendwie was dazu rausgefunden?
Ja, also Datenschutz ist ja extrem streng in im medizinischen Bereich schon klassischerweise. Also da werden nicht Daten durcheinander geschmissen und jeder von jedem alles ausgewertet. Mhm. Aber im Gegensatz ist es halt eben gerade sehr hilfreich. Also wenn es gerade so viele große, in vielen Ländern werden ja ganze Biodatenbanken angelegt, wo zum Beispiel die Genetik anonymisiert von vielen Menschen aus der Bevölkerung gesammelt werden, um festzustellen, wer hat denn mit welcher Mutation eventuell welche Krankheit. Mhm. Da gehen dann jetzt ganz viele Forscher und Ärzte rein, um festzustellen, hier kann ich genau sehen, was das Problem ist. Also das schlecht geschützt ist das nicht. Es ist eher oft zu schwierig, in Deutschland diese auch anonymisierten Erkenntnisse zu nutzen, um die Forschung voranzutreiben. Mhm. Aber das ist ein sehr eigenes Feld.
Okay.
Und was war der zweite Teil der Frage? Sorry.
Zum Thema Fehldiagnosen, ob da auch...
Auch da ist es, also false positives oder false negatives, also falsch negative, falsch positive. Wenn das für Therapie oder Diagnostik zugelassen werden soll, muss das immer Maßstäbe, bei denen das irgendwie eingeschränkt werden soll. Das ist ein großes Thema zum Beispiel irgendwie mit der sich entwickelnden Früherkennung für Krebs bei durch Bluttests, die gerade kommen, die ein großer Schritt sein würden, weil Krebs dann tatsächlich schon bevor Symptome auftreten in der Blutbahn erkannt werden kann. Da müssen halt die falsch positiven, also die Fehldiagnosen eben klein gehalten werden, das sieht aber im Moment ganz gut aus.
Ich muss sagen, manchmal hört sich das tatsächlich wie Science Fiction an für mich, ja, wenn man nicht so drin ist. Und ein Thema dabei ist ja auch Face Screening, ist mir untergekommen. Also sozusagen, man kann am Gesicht oder die KI kann am Gesicht ablesen, wie mein biologisches Alter ist. Ist das tatsächlich schon so nicht eher so experimentell noch?
Ja, das funktioniert nicht so gut. Aber die KI kann auch da tatsächlich Muster erkennen. Was sie zum Beispiel erkennen kann, ist tatsächlich irgendwie durch die Augenanalyse kann sie halt irgendwie Blutdruck erkennen, Bluthochdruck erkennen, was Ärzte sonst auch können. Die KI kann das inzwischen sehr gut. Da entsteht noch einiges. Ja. Mhm.
Vielleicht gehen wir nochmal sozusagen wortwörtlich tiefer zu unseren Genen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Gentests zu sprechen kommen. Also gerade so die personalisierte Medizin, da sind ja auch schon kommerzielle Gentests im Umlauf. Mhm. Können die schon viel leisten, sodass ich mich darauf verlassen kann, auch was mir der Test sagt?
Also sie aber privat zu machen, statt irgendwie ärztlich verordnet?
Ja.
Würde ich lassen. Muss man nicht unbedingt haben. Die Tests können schon viel, aber am Ende kommt da ja deine Selbstdiagnose dann auch dabei rum. Also natürlich kann ich mich nach Risiko gehen irgendwie oder selbst dann scannen, aber am Ende würde ich das halt beim Arzt machen lassen und zu sagen, okay, ich weiß, meine Mutter hatte Brustkrebs, habe ich jetzt auch ein höheres Brustkrebsrisiko, da kann man natürlich den Gentest auf dieses Brustkrebsgen machen. Ich sehe da tatsächlich das Problem, dass es immer noch manche Ärzte auch der alten Schule gibt, die von all dem nichts halten und irgendwie, ach, Gentest teuer, mache ich nicht. Also jeder halbwegs progressive Hausarzt setzt das Instrument natürlich ein, Gentests in bestimmten Bereichen eben zu machen. Und es ist einer der großen großen Fortschritte der letzten 10 Jahre, dass es so viel günstiger geworden ist, einen Gentest, auch einen großen Gentest zu machen, weil die Analyse so schnell, so hoch Durchsatzverfahren geht.
Ja.
Und in der Krebsbehandlung ist es auch ein Standardinstrument geworden, natürlich irgendwie immer eine Sequenzierung vorzunehmen. Und wir sind inzwischen an dem Punkt gekommen, wo es eben nicht nur um die Genetik geht, sondern wo ich wirklich einzelne Zellen, auch das Mikrobiom tatsächlich sequenzieren lassen kann, genau feststellen kann, was ist mein Mikrobiom, was fehlt mir vielleicht irgendwie in meiner Darmgesundheit. Das sind die Schritte, die kommen, die ich dann fast für sinnvoller halte, in den Bereich zu gehen, weil wenn ich selber merke, mein Mikrobiom zum Beispiel ist irgendwie schlecht aufgestellt, das kann ich dann einfacher selber angehen mit der richtigen Ernährung, als dass ich dann irgendwie sage, jetzt brauche ich eine medikamentöse Behandlung.
Und an der Stelle auch wieder lieber mit dem Arzt sprechen, mit dem Experten, bevor ich in die Verunsicherung komme.
Ganz genau.
Ohne dass ich das dann wirklich bewerten kann.
Ja. Das Einzige, was ich halt empfehlen würde, ist irgendwie, man merkt, dass der Hausarzt bei all diesen Sachen immer gerne mal die Augenbrauen hochzieht und sagt, dieser moderne Kram, dann würde ich vielleicht mal eine Zweitmeinung bei einem anderen Kolleginnen oder Kollegen einholen.
Okay, vielen Dank für den Tipp. Apropos Tipp, vielleicht, wenn wir nochmal auf das ganz große Ganze blicken, welche technologische Entwicklung hältst du für besonders vielversprechend? Kann man da eine rausgreifen an der Stelle?
Naja, für vieles haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, dass halt alles, was diese Grundlagenforschung so beschleunigt, unser Grundverständnis am Ende den größten Effekt haben wird, weil wenn ich die Biologie als Ganzes verstehe, dann öffnen sich 1000 Türen. Wenn es jetzt darum geht, um eine Sache, die schon entwickelt ist, dann verspricht immer noch die Genschere, also CRISPR, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, sehr viel, also die Möglichkeit tatsächlich in unsere Genetik einzugreifen und gerade genetisch bedingte Erkrankungen, die oft auf nur ein Gen zurückgehen, Sichelzellenanämie zum Beispiel, die kann ich jetzt schon mit Eingriffen in die Genetik relativ einfach heilen. Und es deutet sich eben an, dass auch Erkrankungen, die auf mehreren Genmutationen beruhen, also mehrfache genetische Gründe haben, dass ich die künftig mit einem CRISPR-Medikament behandeln kann. Und das ist schon ein großer Schritt.
Wie funktioniert das so ungefähr, dieses Medikament?
Naja, wir können tatsächlich einzelne Teile in der DNA rausschneiden und ersetzen. Wenn ich einen Fehler da drin habe, dann kann ich den reparieren. Und dann gibt's zum Beispiel aber auch Kardiologen, die hoffen, dass sie von vornherein, wenn sie sehen, es gibt eine genetische Begründung dafür, dass ich ein hohes Herzinfarktrisiko habe, was relativ viele Menschen in der Bevölkerung sind, wenn ich von vornherein das auf der Genetikebene repariere und damit das Herzinfarktrisiko ausschalte, dann brauche ich halt hinterher die Leute halt eben nicht nach 2 Herzinfarkten mehr behandeln, sondern die kriegen den Herzinfarkt halt gar nicht erst. Und das klingt so nach Zukunft, aber da laufen auch schon klinische Studien zu und das denke ich, das wird eine Rolle spielen.
Nochmal ganz rückblickend auf unseren dritten Teil. Vielleicht noch etwas praxisnah, was würdest du sagen zu unseren Hörerinnen und Hörern, wo sollten sie Skepsis eher walten lassen und was ist wirklich ein guter Fokus, sich mit der Technologie zu beschäftigen?
Im Grunde im Hinblick auf Technologie, naja, wir haben es eigentlich schon gesagt, also Gentests selber machen würde ich, da wäre ich skeptisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also selber machen, ne? Aber auf der anderen Seite tatsächlich auch zu schauen, wo ich jetzt schon in der medizinischen Praxis moderne Methoden finde. zum Beispiel eben, wenn wir um Hautkrebsuntersuchungen reden, auch da kann ich schon dreidimensionale 3D-Scans mit KI-Unterstützung machen. Mhm. Das ist eine anerkannte Methode und ein guter moderner Arzt kann das machen. Und dann würde ich halt mal schauen, ob nicht solche modernen Methoden, die zwar erst 2-3 Jahre alt sind, ich dann vielleicht doch aber schon in meine eigene Vorsorge integriere. Mhm. Man muss nicht immer darauf warten, dass alles erst 10 Jahre etabliert ist. Es geht heutzutage schneller. Also mein Tipp wäre echt zu sagen, schaut euch die neuen Sachen an, probiert sie halt mal aus.
Ja, vielen herzlichen Dank, Thomas, für diese 3 spannenden und aufschlussreichen Gespräche. Das war der 3. und letzte Teil unserer Longevity-Serie Technologie und Langlebigkeit, die Zukunft des Alterns. In dieser Serie haben wir viele interessante Informationen erhalten. Im 1. Teil ging es um die Wissenschaft des Alterns. Im 2. Teil stand der Longevity-Lifestyle im Fokus. Und heute in diesem Teil drehte sich alles um Technologie. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Allianz Private Krankenversicherung unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem langen, gesunden Leben mit vielfältigen digitalen Gesundheitsservices. Unter anderem mit Mein Präventionscoach für Ernährung, Bewegung und Schlaf oder Mein Fitnessraum mit über 1000 Fitnesskursen oder Mein Psycoach für mentales Wohlbefinden und Stressmanagement und Mein Gesundheitslotse als persönlicher Ansprechpartner für alle Gesundheitsfragen. Ja, diese Informationen und weitere spannende Inhalte rund um Gesundheit finden Sie auf gesundheitswelt.allianz.de. Und dort können Sie auch alle 3 Teile dieser Podcast-Serie noch einmal nachhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
Jetzt kommt Werbung.
Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.